SRF 3.
Anschlagsserie in Afghanistan. Die Taliban töten und verletzen Dutzende Menschen. Nationaler Gedenktag in China. Erstmals wird an die Opfer des Massakers von Nanking durch japanische Soldaten erinnert. Warten auf das Ende der Klimakonferenz. In Lima feilen die Unterhändler an den Formulierungen für das Abschlussdokument. Das Wetter morgen im Norden oft bedeckt, jedoch nochmals trocken und teils freundlich. Im Süden weiterhin etwas Regen. Info 3, am Mikrofon sind Daniel Hof und Damian Rass, der hat die Nachrichten.
In Afghanistan haben die Taliban zahlreiche Anschläge verübt, unmittelbar vor dem Abzug der letzten Kampftruppen der Militärallianz NATO auf Ende Jahr. So wurden in der Hauptstadt Kabul 6 Soldaten getötet, als eine Bombe den Bus, in dem sie sich befanden, weitgehend zerstörte. Auch an verschiedenen weiteren Orten im Land haben die Taliban Anschläge auf Soldaten ausgeführt. 12 Minenräumspezialisten wurden bei Angriffen in der Nähe einer früheren britischen Basis getötet, 12 weitere verletzt. In der Hauptstadt Kabul wurde ein hochrangiger Mitarbeiter des obersten Gerichts von Taliban-Angehörigen getötet, als er sich von seinem Haus zu seinem Auto begab. China hat des Massakers japanischer Soldaten in der Stadt Nanking von 1937 gedacht, zum ersten Mal mit einem nationalen Gedenktag. An der offiziellen Feier, die am Fernseher übertragen wurde, nahmen 10.000 Personen teil. Dabei waren auch versöhnliche Worte zu hören. Staatschef Xi Jinping sagte, China solle nicht Hass gegen die ganze Nation Japan empfinden, weil eine kleine Minderheit von Militaristen aggressive Kriege angezettelt habe. Die Verantwortung für Kriegsverbrechen liege bei einigen wenigen, nicht beim Volk. Das japanische Militär hatte die damalige chinesische Hauptstadt Nanking am 13. Dezember 1937 besetzt, also heute vor 77 Jahren. Nach chinesischen Angaben wurden beim anschließenden Massaker 300.000 Menschen getötet. Die Arbeitszeit von Angestellten in der Schweiz müsse konsequent erfasst werden. Das fordern die Delegierten der Gewerkschaft SINA in einer Resolution. Eine solche Erfassung sei die beste Möglichkeit, um Arbeit und Freizeit im Gleichgewicht zu halten und Stress und Erschöpfung vorzubeugen. Der Brite Tim Berners-Lee erhält den Gottlieb-Duttweiler-Preis von 100.000 Franken. Er habe die Welt verändert durch die Entwicklung des World Wide Web, schreibt das Gottlieb-Duttweiler-Institut. Der Informatiker Tim Berners-Lee entwickelte 1990 am Forschungslabor CERN in Genf die entscheidenden Grundlagen zur Vernetzung von Webseiten über das Internet. Die allererste Webseite trug dann auch die Adresse des CERN. Auf dem Londoner Flughafen Heathrow hat sich der Flugbetrieb heute normalisiert, nach der Computerpanne von gestern, die den Flugbetrieb am größten Flughafen massiv beeinträchtigt hatte. Heute mussten noch fast 40 Flüge gestrichen werden und auch auf anderen Flughäfen gab es Verspätungen im Verkehr mit Heathrow. Inzwischen verlangen sowohl Regierung als auch Opposition eine lückenlose Aufklärung dieser Panne. Das Wetter. Am Abend und in der Nacht kann es längs des Juras und am Nordrand der Schweiz lokal regnen. Morgen ist es meistens bedeckt, es regnet aber nur lokal. Am ehesten im Süden und in der Nordwestschweiz. Mit 8 Grad bleibt es beidseits der Alpen mild.
Info 3, Abend.
Zürich, gestern Abend. Eine Gruppe von militanten Linksautonomen schlägt alles kurz und klein, was ihr in den Weg kommt. Autos brennen, Polizisten werden mit Steinen und Feuerwerkskörpern angegriffen. Es gibt Verletzte, Geschäfte werden geplündert. Der Aufruf, sich zu besammeln, wurde offenbar von Reclaim the Streets-Aktivisten auf einem Internetportal der linksautonomen Szene veröffentlicht. Sarah Landolt ist Stadtgeografin an der Universität Zürich. Sie forscht zum Thema Jugend und Stadtleben. Ich habe sie gefragt, ob sie diese Ausschreitungen gestern Abend überrascht haben.
Ja, ich habe die Anzeichen nicht gekannt und jetzt, wo ich gehört habe, wie die waren, also wie viel Gewalt auch dabei war, wie jetzt berichtet wird, ich kenne nur die Berichterstattung in den Medien, ja, ich kann das auch nicht erklären, ja, das hat mich überrascht.
Haben Sie einen konkreten Auslöser für diesen Gewaltausbruch sehen kommen in letzter Zeit?
Nein, nicht ein konkretes Ereignis, aber es ist auch nicht das erste Mal, dass Reclaim the Street solche gewalttätige Elemente in sich getragen hat. 2010 gab es schon mal eine solche Demo, die gewalttätig war. Es gab vorher verschiedene Anlässe, wie bei dem Hardturmstadion die Besetzung, das war sehr friedlich. Und die Themen, die aufgenommen werden, sind Themen, die sind in der Stadt Zürich aktuell. Das ist Frage von Eintrittspreisen in Ausgangskultur, das ist Frage von Wohnraum, von wie teuer ist der Raum, wer hat Platz in der Stadt, wer macht Stadtpolitik, wer gestaltet den Stadtraum. Das sind nicht neue Themen. Wer mietet wo, zu welchen Preisen, das sind aktuelle Themen. Aber weshalb das jetzt so in diesem Ausmaß genau gestern war, das kam für mich überraschend.
Jetzt, Sie haben es gesagt, die Bewegung Reclaim the Streets beklagt sich darüber, dass immer mehr Freiräume in Zürich zubetoniert werden. Kulturangebote gingen verloren zulasten von Kommerz. Stimmt denn dieser Vorwurf überhaupt?
Ja und nein. Es ist alternative Kultur, die entstanden ist, die jetzt an gewissen Orten wieder weichen muss. Und es gibt natürlich Orte, die sind sehr zentral in der Stadt und da haben wir auch Mechanismen, da kommt auch der Markt rein und da muss das weichen. Aber die Frage ist immer auch, ist Alternativkultur, ist es nicht auch ein Prozess, dass sie wieder an neuen Orten kommt, dass da wieder was anderes kommt und es hat nach wie vor in der Stadt Zürich Räume, wo etwas entsteht. Aber natürlich, wenn man beispielsweise an die Viaduktbögen denkt, das waren vorher andere Leute, die ihre Produkte angeboten haben und jetzt sind das andere Mieten, die da bezahlt werden. Also diesen Mechanismus des Verdrängens, den haben wir sicher. Das heißt aber nicht, dass es nirgends mehr möglich ist. Es ist aber eine räumliche Dynamik im Spiel.
Wenn man den Vergleich zieht mit den Jugendkrawallen der frühen 80er Jahre, wo auch mehr alternative Freiräume verlangt wurden, hat das heute nun mehr oder weniger solche Freiräume?
Das war ja die ganze Diskussion auch mit dem autonomen Jugendzentrum und was wir heute in der Stadt Zürich und auch an anderen Orten haben, ist sicher eine sehr aktive, offene Jugendarbeit, die auch Quartierräume oder Jugendtreffs anbietet für Jugendliche. Das sind Dinge, für die hat man in den 80er Jahren gekämpft. Die sind natürlich nicht immer autonom geführt von jungen oder jungen Erwachsenen, wie sie heute angeboten werden. Aber gewisse Freiräume sind sicher vorhanden. Man hat auch eine sogenannte Raumbörse aufgebaut, wo auch Proberäume von Jugendlichen denen zur Verfügung gestellt werden. Also es sieht sicher anders aus als in den 80er Jahren.
Informationen und Einschätzungen von Sarah Landolt, Stadtgeografin an der Universität Zürich.
Info 3 Abend.
An der Klimakonferenz in Lima wollte Perus Umweltminister Manuel Pulgar Vidal gestern eigentlich mit allen Unterhändlern anstoßen. Es kam anders. Es gab keinen Drink. Und ob die letzten zwei Verhandlungswochen in Lima zu einem Erfolg führen, wird man sehen. Erst muss die Konferenz nämlich einmal zu Ende gehen. Wie immer in den letzten Jahren war eine Verlängerung nötig und die dauert an. Es gab Schwierigkeiten und nicht wenige. Aus Lima, Martin Durre.
Barbara Hendricks, die deutsche Umweltministerin, ist nüchtern und bedacht. Gestern war sie auch optimistisch, etwas zu optimistisch. Schon am Mittag bilanzierte sie die Klimaverhandlungen und war sicher, dass schon wenige Stunden später ein Kompromiss den UNO-Gipfel in Lima zu einem erfolgreichen Abschluss bringen würde. Aber die Verhandlungen kamen ins Stocken, bevor die Ministerin selbst im Flugzeug saß. Während der zweiten Konferenzwoche hatte sich immer deutlicher abgezeichnet, dass die anfängliche Zuversicht sich verflüchtigte und verschiedene Parteien immer härter auf ihren Positionen beharrten. Es ging darum, wer wie viel zum CO2-Abbau beizutragen hat, wer Finanzhilfe bekommt dafür und wer sie zahlen muss. Um die konkreten Maßnahmen gegen Treibhausgase auch und darum, wie man solche Programme überprüft. Es ging mit anderen Worten um die Kernfragen der Konferenz, die man in zwei Wochen nicht wesentlich vorangebracht hatte. Auch die Vermittlungsrunden brachten keine Lösung und als es dunkel wurde in Lima, fanden hinter verschlossenen Türen fiebrige Gespräche im kleinen Kreis statt, die dann eine letzte Textversion hervorbringen sollten, ein Schlussdokument. Es lag am frühen Morgen um 2:30 vor. Große Verhandlungsblöcke wie die afrikanischen Staaten, die EU, die ärmsten Entwicklungsländer kritisierten aber, sie seien für diese Version gar nie konsultiert worden. Verschiedene Delegierte beschworen das Schreckgespenst Kopenhagen herauf, die intransparente Verhandlungsführung, die damals vor 5 Jahren zu chaotischen Situationen geführt hatte. Und doch war in Lima spürbar, dass niemand den Aufstand wagte oder dass ihn niemand wollte. Die Sitzung wurde erneut unterbrochen, damit alle über den Schlusstext beraten konnten. Stunden später, im Verlauf des Vormittags, traf man sich wieder im Plenum. Wie diese Gespräche enden, ist noch offen. Sicher ist nur, dass einige sehr heikle und komplexe Themen an Paris weitergegeben werden. Dort soll kommendes Jahr ein neuer Klimavertrag unterzeichnet werden. Mindestens, wenn man dort nicht erst am letzten Verhandlungstag wirklich zur Sache kommt.
Info Info 3 Abend.
Pferdesport. Am Donnerstagabend beim CS in Genf. 6.000 Zuschauer in der Ballexpo stockte Atem. Die griechische Springreiterin Athina Onassis stürzt schwer mit ihrem Pferd Gami. Das Pferd muss eingeschläfert werden. Auf sozialen Medien bricht deswegen ein Shitstorm aus. Pferdesportgegner sind empört. Michel Schönbächler.
Die Sportstute von Athina Onassis verletzte sich bei diesem verhängnisvollen Sturz so schwer, dass der Entscheid, das Tier einzuschläfen, der richtige war, sagt Stefan Montafon, Tierarzt des Schweizerischen Pferdesportverbandes. Die Kritik, man hätte das Leben der Stute verlängern können, es einfach nicht mehr als Sportpferd einsetzen, lässt er nicht zu. In diesem konkreten Fall wäre dies der falsche Entscheid gewesen. Mehr noch?
Es wäre richtig unrealistisch und mehr als Tierquälerei zu betrachten, als eine richtige, würdige Ausgang mit das Einschläfen des Tieres.
Neben der Schwere der Verletzung darf nicht außer Acht gelassen werden, dass ein Pferd als Bewegungstier, das den natürlichen Drang hat zu laufen, nicht einfach monatelang eingesperrt werden kann, bis die Knochen wieder zusammengewachsen sind. Die Schweizer Springreiterin Christina Lieper erklärt.
Das ist bei einem Pferd natürlich gravierender wie bei einem Mensch, weil man eben so ein Tier auch nicht monatelang gefangen in Fesseln und in Leinen und so halten kann und möchte. Das ist keine Lebensqualität für ein Pferd.
Der finale Entscheid ist aufgrund der Umstände gerechtfertigt. Mehr noch, hier musste der Mensch die Verantwortung übernehmen und im Sinne des Tieres entscheiden. Auch wenn der Entscheid, wie im Fall Gami, ein finaler war. Trotz des tragischen Ausgangs des Sturzes darf aber auch nicht vergessen werden, die Reiterin blieb beim fürchterlichen Sturz beinahe unverletzt. Verbandstierarzt Stefan Montafon betont,
ich glaube, in der heutigen Gesellschaft muss man doch immer mit den Füßen auf der Erde bleiben und wir könnten noch froh sein, dass bei so einem schlimmen Sturz die Reiterin nur so wenig verletzt war.
Körperlich hat die Reiterin den Sturz zum Glück gut überstanden. Emotional sicher nicht.
Info 3, das Magazin mit Nachrichten und Hintergründen im Netz srf.ch/news. Mein Name Daniel Hofer.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.